Marc, kommst du weiter? Mein Gott, das bist du zum ersten Mal in der Stadt, oder was?
Nee, ich bin nie in meiner Stadt. Aber ich bin nicht gerne in der Stadt.
Ja, das merke ich dir an. Was ja. ist das Problem?
Es ist heiß, es jetzt sind viel zu viele Menschen. Es nervt mich. Aber guck mal hier, du kannst ja nicht mal gerade, Entschuldigung, andauernd wird man angerempelt.
Nee, du musst halt ein bisschen aufpassen. Angenehm. Du musst auch ein bisschen aufpassen.
Wieso muss ich denn
wir aufpassen? Wir passen hier in der Stadt alle aufeinander auf, Marc.
Ach.
Ja. Ja, nicht nur wie du auf dem Land immer schön, nur ich.
Wieso immer mit ich? Da passen wir auch aufeinander auf. Da das hilft man sich, da unterstützt man sich. Ja. Nicht hier.
Da kennt man sich, ne?
Ne? Weißt du schon.
Da gebe ich dir in dem Punkt
ja, tatsächlich mal recht. Du wohnst in einem Haus mit ganz vielen Menschen in der Stadt und trotzdem grüßen sie sich nicht und bist anonym. Das ist nicht mein Ding.
Na gut, aber das ist ja auch, du willst ja auch nicht immer alle immer kennen. Du machst irgendwas auf dem Land und dann weiß ich gleich irgendwie der ganze Straßenzug.
Für mich ist das nichts. Pass auf, du hast mich jetzt darum
gebeten, ja, dich
bei einem Smartphone-Kauf zu beraten. Ich mache das gerne. Es nervt mich schon alleine, wenn ich mit meinem Auto hier in die Stadt fahre, dass es nirgendwo einen Parkplatz gibt.
Ja, das ja, verstehe ich auch. Du hast niedrig, natürlich genug Platz auf dem Land hier.
Da. Ja, mit naja, da gehe ich raus und bin im Grün.
Ja.
Ja. Und hier in der Stadt. Ja,
wir toll, haben hier öffentlichen Nahverkehr. Haben wir hier. Yeah. Wir haben hier U-Bahn. Yeah. Müssen wir übrigens leider eine Station fahren, weil da vorne ist alles
so schön. Müssen wir U-Bahn?
Ja, müssen wir runter. Gefällt dir auch nicht, ne?
Nee.
Aber ist schön.
Nee, ist nicht schön.
Du machst aber Strecke.
Wie mache ich Strecke?
Ja, wir fahren ganz eine Minute und sind schon wieder ganz woanders.
Ja, super. Dafür müssen wir ein Ticket lösen und so weiter und so fort. Und da sind schon ganz viele Menschen.
Dich frage ich nicht
mehr. Nee, brauchst auch nicht.
Ich dachte, du kannst mir helfen als ehemaliger Chefredakteur von Connect. Lass mich mal kurz, aber ich merke schon, dass du...
Das ist ja auch schon wieder so total suffisant. Das ist doch nichts Nettes. Das ist Connect. Das hätten wir auch schön online machen können. Teams-Meeting hätte ich dir
die Smartphones gezeigt. Du musst doch mal am Leben teilnehmen, Marc.
Ich nehme am Leben teil, aber auf dem Land.
Ja, du sitzt... Was machst du denn auf dem Land?
Wir hatten am Wochenende, hatten wir fest der Sinne. In Nandelstadt. Fest der Sinne, sowas kennst du gar nicht.
Da hast aber alle Sinne liegen lassen.
Tollwut wieder
alle Sinne liegen lassen.
So, also, können wir jetzt bitte in die viel zu überfüllte S- oder U-Bahn
oder
wie
das hier heißt. Ja, aber dann sag mir doch mal, was das schön am Land ist.
Du bist draußen in der frischen Luft, in der Natur.
Und
ja? wenn ich mit meinem Rennrad fahren will, dann muss ich nicht erst mein Rennrad irgendwo auf den Dachgepäckträger packen, 2 Stunden irgendwo rausfahren,
Marc, sind wir
damit
mal
ich
ehrlich.
Für mich alleine bin. Ich
Marc,
gehe aus der Tür.
Sind wir doch mal ehrlich.
Ey, bist du morgens um 7 Uhr
du fährst mal
mit
kein,
dem... Natürlich
fährst du fährst doch gar kein Rennrad.
Logisch fahre ich Rennrad.
Du hast immer 10 Rennräder, aber du fährst nur.
Ich habe gar keine 10 Rennräder. Ist ja auch egal. Können wir jetzt bitte hier mit deinem Smartphone weitermachen?
Nee, habe ich jetzt keinen Bock.
Und darum will ich doch mal sagen, was meinst du denn, warum...
Das nervt mich.
Es gibt ein ganzes Zeitschriftensegment, was sich mit dem Leben auf dem Land beschäftigt.
Ja, das finde ich auch
schön. Ja, bitte, warum haben die denn Erfolg?
Na, weil viele draußen
weil
auf dem Land
da
wohnen.
Immer wissen wollt,
aber trotzdem leben doch immer noch mehr in der Stadt.
Hätte ich bloß einen eigenen Garten. Das wäre mal was Schönes.
Ja.
Ja. Okay. So sieht's doch aus.
Ja. Mhm. Ja. Und was machen wir da jetzt mit raus?
Wir machen einen Podcast natürlich.
Okay, machen
wir. Da schreit ja förmlich dazu.
Ja, dann gute Laune aber da, ne?
Ja, na gut, ich hab immer gute Laune.
Ja, pass auf, wir brechen jetzt hier ab. Ich gehe jetzt mit dir nirgendwo mehr hin. Wir
ich gehen bin doch jetzt schon hier. Jetzt können wir hier noch dein blödes Telefon kaufen und dann ist gut.
Nee, mach ich nicht. Wir gehen jetzt
was denn?
Da müssen wir mit der U-Bahn fahren. Willst du nicht? Da vorne ist ein Café. Setz uns rein. Ganz entspannt. Da musst du auch keinen mehr anrempeln.
Kaffee 8,50. Ist doch jetzt schon wieder los hier.
Okay.
Ja.
Ich brech das jetzt hier ab.
Dann brech was ab. Ja. Ich fahre wieder nach Hause.
Ja, fahr du
da mich wohl.
Fahren wir
ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Mit einem dicken Auto
bei diesen ganzen...
Zurück.
Hier wünsche ich
dir. Hau rein.
Ja, schieß, ne?
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
So Carsten.
Marc.
Es ist schon wieder ein Monat rum.
Mhm.
Zeit für eine neue Episode von Undercover, Print is not dead.
Ja. Ja. Ich habe mich den ganzen Tag gefragt, Marc, wie es dir heute geht.
Sehe ich so scheiße aus?
Oder? Nein, aber wir sind wir sind in Hamburg.
Ja.
Und so große Stadt und so ist ja nicht so da. Das macht dich
große
ja immer,
Stadt ist noch mein Ding.
Versetzt dich ja meinen Stress.
Hatten wir ja auch schon in der Vorgeschichte. Du kannst mich einfach mit einer Stadt jagen, ja. Also, das ist nichts für mich. Wenn ich die Mönckebergstraße hier runtergehe und ich kann nicht gerade gehen, ich muss immer ausweichen, weil mir andauernd jemand entgegenkommt. Das ist nichts für mich.
Habe ich gemerkt.
Heute. Jeder.
Wieder mal.
Ja, jeder so. Ja, oder wir sitzen in der Pizzeria direkt an der Straße. Wie romantisch ist das?
Na gut, ich sag mal so. Ich wollte jetzt mit dir auch nicht romantisch beim Mittagessen sitzen, tatsächlich. Auch wenn ich dich sehr gerne habe, aber.
Du musst ja nicht immer das mit.
Aber das ist doch einfach auch Leben.
Ja, aber das ist nicht meins.
Okay.
Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, ich bin auf dem Land sozialisiert. So ist
wunderbar.
Das
immer, ne? Wunderbar.
Ja.
Ich würde vorschlagen,
aber wir haben eine Expertin heute hier.
Genau, begrüßen wir mal lieber unseren Gast.
Ja, mach mal.
Nee, mach du das mal.
Ja, ich bin total happy. Ja, also wenn wir eine Expertin haben und wenn es um das Thema, ist das jetzt vielleicht falsch, Landromantik sprechen, ja, wie schön das Leben auf dem Land wirklich auch sein kann mit der Vielfalt und allem drum und dran, dann bist du das doch, Sinja Schütte. Ne? Also Landlust, eines der bekanntesten Titel, glaube ich, in diesem Segment, muss man sagen, 2005 gegründet, also jetzt fast dann auch 20-jähriges Jubiläum. Ja.
Absolut.
Und wie ich finde, mit eines der schönsten Magazine am Markt, weil warum sitzt Sinja heute hier? Wir haben sie auf einer Veranstaltung vor etwas über einem Jahr gesehen und sie hat so voller Inbrunst für das Thema Print quasi geworben, für schönes Papier, für Haptik, für Auszeit, für Entschleunigung. Mhm. Und haben Carsten und ich uns angemeldet und gesagt, ja genau, das ist die Top-Gesprächspartnerin, die brauchen wir, weil sie steht wirklich für alles das, was wir mit unserem Podcast verkörpern.
Ja, wir haben ein Jahr lang haben wir gebaggert.
Ja, ein Jahr haben wir gebaggert, ja genau. Also wir sind wirklich sehr, sehr stolz, Sinja, dass du heute bei uns bist.
Ja, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, heute mit euch zu sprechen
und
ja, über Papier und Land zu sprechen.
Genau, genau.
Ja, ich sag auch Hallo, Sinja. Sehr, sehr schön, dass du da bist und mich ein bisschen unterstützt.
Ja, Sinja, wir hatten ja ein wirklich spannendes Vorgespräch und ich bin ja, und das meine ich wirklich so, wie ich sage, vor Ehrfurcht ersunken, was für eine immense Erfahrung du mitbringen kannst, ja, was du in dieser wunderbaren, von uns so geliebten Branche schon alles gemacht hast, also viel, viel kreative Arbeit. Würdest du so lieb sein und unseren Hörerinnen und Hörern so einen kleinen Einblick geben, wie so dein berufliches Leben so ausgesehen hat bisher und wie bist du dann eigentlich zur Landlust gekommen?
Sehr gerne. Wie lange hast du Zeit?
Ja.
Wie lange geht der Podcast? Nein, das klingt, als wäre ich 150. lass es uns kurz machen. Nein, sehr lieb, das sind natürlich viele Lorbeeren vorweg, aber ja, ich bin echt schon eine ganze Weile in der Branche. Ich bin seit über 20 Jahren Journalistin und habe mal als Fernsehjournalistin angefangen, habe also beim WDR volontiert und auch Hörfunk gemacht und bin dann in der Printbranche gelandet, weil Magazine einfach das Tollste sind, was man machen kann.
So.
Und weil ich Papier liebe, weil ich wirklich Papier liebe und das auch schon immer. Darauf kommen wir bestimmt später nochmal zu sprechen. Ja, und dann bin ich seit über 20 Jahren in der Papierbranche, habe als Trainee angefangen, habe dann auch mal Anzeigen verkauft ein Jahr lang. Also ich kenne auch die kaufmännische Seite des Ganzen, war mal im Vertrieb, das ist auch, glaube ich, euch ganz nah.
Ja.
Ich durfte im Außendienst mitgehen und durfte Kioske besuchen. Bin dann lange Zeit bei der Brigitte gewesen, 10 Jahre lang. Hab da 2 Kinder gekriegt auch. Also während der Zeit, wo ich bei Brigitte war. Das glaube ich jetzt. Also wenn man bei der Brigitte ist, kriegt man Kinder. Nein. Nein, also hab da lange den Gesundheitsbereich und das Ressort Gesundheit, Diät, Fitness verantwortet. Hab einen eigenen kleinen Titel dort auch mitmachen dürfen und entwickeln dürfen, Brigitte Balance. Und bin von dort aus dann zu Living at Home gekommen, hab Flow Deutschland nach Deutschland holen dürfen. Davor habe ich übrigens auch mal digital was gemacht, nämlich Living at Home und die ganze Food- und Wohn-Hefte von Gruner und Jahr, Schöner Wohnen, Essen und Trinken habe ich mit online bringen dürfen. Und dann, als ich Living at Home Chefredakteurin war, habe ich in der DMM dann, in der Deutschen Medienmanufaktur, Kontakt natürlich bekommen zur Landlust. Und es ist ein wunderbares Magazin, das ich schon lange liebe. Und irgendwann wurde mir dann die Chefredaktion der Landlust angeboten. Und das war natürlich ein ganz besonderer Moment, weil man, glaube ich, selten die größte Print-Innovation der letzten 20 Jahre als Chefredakteurin angeboten bekommt. Und da musste ich auch nicht lange überlegen.
Das ist ein schönes Angebot, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja.
Marc hat schon gesagt, wirklich ein beeindruckender Weg. Jetzt bei der Landlust, ich wiederhole es auch gerne nochmal, bei der Deutschen Medienmanufaktur. Mal abseits von deiner Leidenschaft zu Print und deiner Leidenschaft zu Magazinen und zu Papier. Was sind denn da Leidenschaften von dir? Ich habe mal irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber du kannst Skifahren oder wenn, dann wolltest du auf jeden Fall mal im Bereich Skifahren sehr, sehr gut werden. Ich glaube sogar eine Olympiamedaille hattest du dir da angedacht. Stimmt das?
Also von der Medaille, da wüsste ich jetzt
aber Olympiasiegerin
nicht.
Aber wolltest du werden.
Also träumt nicht jedes Kind, das Sport macht und Leistungssport macht, davon natürlich irgendwann mal Olympia mitzumachen. Ja, aber also das war natürlich weit weg. Aber ich bin in Süddeutschland groß geworden. Ich bin ganz viel Ski gefahren. Ich bin Skirennen gefahren. Wirklich, oh, also auch die, bis ich ungefähr 17 war, bin ich ganz, ganz viel auf Skien gestanden. 3 Monate im Jahr. Ich bin in den Sommerferien, Herbstferien, Winterferien und ganz, ganz viel Skirennen gefahren. Und deswegen, vielleicht kennst du daher die Geschichte, weil als Gruner und Jahr dann irgendwann mal einen Skicup erfunden hat, habe ich den allerersten Skicup bei Gruner und Jahr gewonnen.
Na, das ist ja fast wie Olympia.
Das ist heroisch, genau, weil die Münchner haben das damals organisiert und eine Hamburgerin hat den gewonnen. Das war natürlich, ich habe den auch noch zu Hause, den Pokal, der ist großartig, ja.
Cool, das heißt, Sport ist so.
Wir haben geschnitten bei Gruner und Jahr.
Ja, ja, nochmal Golfturniere, ja, ich erinnere mich.
Wow. An Aussehen. Wow, habe ich ja richtig erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler hier vor mir.
Also insofern,
Sport ist deine Leidenschaft.
Sport ist eine Leidenschaft auf jeden Fall, total, aber auch, ja, heute natürlich auch auf jeden Fall sowas wie Familie, ganz klar. Mhm. Ja, und Menschen, einfach mit Menschen sein, das ist eigentlich, wenn du mich fragst nach Leidenschaften, ist das eine Leidenschaft.
Und die Natur vielleicht auch, oder?
Unbedingt.
Wenn du an die Natur denkst, was sind so deine schönsten Kindheitserinnerungen? Hast du da was? An was? Ich meine, das hat, glaube ich, jeder, oder? Ich habe sowas auch.
Ich kann das gar nicht unbedingt als schönste Erinnerung vielleicht, aber ich erinnere so Bergsteigen oder Touren von Hütte zu Hütte, so und wirklich auch mit mehreren auf einer Hütte übernachten. Ich erinnere natürlich Skifahren, also Tiefschnee, Berge.
Oh, Tiefschnee ist schon fein.
Ja, aber auch sowas wirklich wie so Sturm und also ich auch finde, schlechtes Wetter hat auch was ganz Tolles in der Natur. Und heute ist es ganz stark Schweden für mich, also die Weite von Schweden, schön. Als du vorhin gesagt hast, es sind so viele Menschen, das liebe ich zum Beispiel an Skandinavien, dass da einfach weniger Menschen sind, dass da mehr Natur ist, dass man einen Tag laufen kann und niemandem begegnet.
Ja. Das wäre doch was für dich in Schweden.
Du hattest auch eine Kindheit, oder?
Nee. Ich hatte auch eine Kindheit. Ich habe tatsächlich nicht so ganz viele Erinnerungen an meine Kindheit. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Vielleicht wäre das mal auch eine Frage an dich, weil du machst ja nebenbei mit der Flow auch sehr viel Achtsamkeitsthemen. Aber wenn ich so an Natur denke, mein Großvater, also beide Seiten meiner Großeltern hatten in Bremen Parzellen, also so Schrebergärten. Und da sind wir in den Ferien immer gewesen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie, lustigerweise ist auch eine Geschichte bei euch im Heft gerade, das Aufknacken von Erbsenschoten. Und dann diese frischen Erbsen direkt vom Strauch essen. Das ist so eine Erinnerung, die sehr, sehr oft bei mir hochkommt, tatsächlich.
Wo du das sagst, das ist echt lustig. Blaubeeren sammeln gehen ist so eine Erinnerung für mich. Im Wald mit einer Freundin meiner Mutter wirklich die Blaubeeren sammeln. Ja.
Was siehst du, Marc? Was hast du? Ja. Eine kurze Geschichte vielleicht?
Nee, das wird ja bei mir immer nichts. Also von daher halte ich mich mal zurück. Aber ja, das auch generell, glaube ich, Kindheit, Natur. Würde ich behaupten wollen, komme ich wieder auf den Amiga 500 zurück, bis der Amiga 500 das so ein bisschen eingeschränkt hat, fahren wir, glaube ich, als Kinder immer draußen und haben entweder Skateboard fahren, wir haben uns Halfpipes gebaut, wir sind lange draußen geblieben so und das sind so, und das war ja immer Natur, also wie normal, ich komme ja vom Land und das sind schöne Kindheitserinnerungen, wie ich es vorhin schon gesagt habe und ich habe sehr viel Zeit auf dem Bauernhof verbracht. Und das sind schöne Momente. Also auch da in der Familie. Ich wurde aufgenommen wie das dritte Kind quasi in der Familie. Und dieses ganze Zusammensein mit den Kühen, Ernte ein, obwohl ich echt übelsten Heuschnupfen hatte, hab da echt gelitten auf dem Mähdrescher. Aber das war toll. Also das, gerade wenn die Sommertage so lang waren, ja, und dann abends wirklich geschafft, dann am Abendbrottisch zusammenkommen, das sind so Dinge, die mich sehr berührt haben in meiner Kindheit, ja, definitiv.
Ja, ist lustig, wenn wir jetzt so drüber reden, fällt mir auch ein, durch Maisfelder streifen, Maiskolben ausbrechen.
Genau, und dann immer wieder feststellen, dass sie nicht schmecken, weil es Futtermais ist. Ja, weil
genau, man sowieso oder Sauerampferblätter essen, weil die konnte man ja essen und Höhlen in, so Baumhäuser in Büschen bauen, also nicht auf dem Baum. Ja.
Einfach entdecken.
Schön in den tossigen Nagel treten und sich mal ordentlich eine Tetanus abholen, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja, nee, das sind wirklich tatsächlich so die schönsten Erinnerungen, die ich so habe.
Aber dann bist du auch auch eher ländlich aufgewachsen.
Ich bin auch ländlich aufgewachsen. Okay. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, wirklich auch auf dem Dorf in der Nähe von Stuttgart. Und ja, also wir haben auch direkt so am Waldrand gelebt. Und das war auch wirklich, also man ging dann wirklich auch in den Wald spielen. Ja. Und man lief ja auch noch zu Fuß zu den Freundinnen und man lief zu Fuß zur Schule und sowas. Ja, also man wurde... Und das ging ganz schön berghoch und bergunter.
Ja, das ist ja Gott sei Dank im Norden nie so gewesen. Das ärgert mich ja auch hier immer beim Rennradfahren hier. Wenn ich hier vorhin, da geht's ja, hast du ja schon auf den ersten 200 Metern schon 500 Höhenmeter gemacht gefühlt. Das ist ja immer sehr nervig. Im Norden ging das immer so schon alles komplett. Aber wenn man das so hört, sind ja einen direkten landwirtschaftlichen Bezug oder Hintergrund familiär hast du nicht.
Nee, habe ich nicht. Hm. Es gibt so ganz weithin Urgroßeltern, die hatten einen Hof. Da war ich mal mit meinem Papa. Der ist dann nämlich evakuiert worden im Krieg und hat mir dann den Schweinestall gezeigt von seinem Opa. Also den gab es, das war eben, man hatte dann so ein Schwein und einen kleinen Garten und da hat man dann gelebt in den Kriegstagen als kleiner Junge. Aber sonst, nee, bin ich Kind von Stadteltern, das muss man auch wirklich sagen. Also lange Zeit konnte ich nicht viele Blumen auseinanderhalten und bis heute, ich mag Pflanzen sehr gerne, aber ich bin nicht sehr gut in Pflanzen.
Okay, also es war jetzt kein Einstellungskriterium bei der Landlust, weil eure Gründerin hat ja durchaus einen landwirtschaftlichen Bezug, ne? Die ist, glaube ich, ja Landwirtin.
Das ist ganz toll. Frau Frieling-Hochzermeier ist wirklich jemand, die kommt vom Hof und hat auch wirklich als Fachjournalistin da lange gearbeitet und hat auch die Landlust genau mit diesem Hintergrund natürlich auch erfunden, weil sie natürlich auch genau die Zielgruppe ganz toll kannte und genau wusste, was sie eigentlich lesen wollen, weil sie hat eigentlich natürlich dieses Magazin am Ende natürlich für die Menschen gemacht, mit denen sie auf dem Land lebt. Und das ist auch bis heute noch so. Die Kolleginnen, die Landlust machen, die haben zum Teil eigene Höfe, die sind da groß geworden, die leben da, die leben das und sind auch wirklich die Expertinnen, das ist ganz klar.
Ist das schon ein Vorgriff auf das Erfolgserlebnis, was wir versuchen heute rauszukitzeln aus dir, der Landlust?
Ja, das ist auf jeden Fall eins der Erfolgsgeheimnisse, auf jeden Fall der Landlust.
Wenn wir kommen jetzt ja auch intensiver zu dem Thema Landlust, zu eurem Magazin Landlust. Kannst du dich selber noch an die erste Ausgabe erinnern, der Landlust, 2005?
Also ich habe die natürlich in der Hand gehabt heute, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass dieses erste Heft auf den Markt kam. Ja. Ich kann mich dann relativ schnell daran erinnern, dass da ganz schön ein Hype darum war. Ja. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir uns die intensiv angeguckt haben. Ich bin 2013 Chefredakteurin geworden und relativ schnell haben wir uns angeguckt, was macht denn die Landlust eigentlich aus? Mhm. Da bin ich Chefredakteurin von Living at Home geworden und Living at Home hat ja auch so ein bisschen so einen Themenmix wie die Landlust mit anderen Schwerpunkten und natürlich auch optisch ganz anders, aber da haben wir uns damals angeguckt, was machen die denn? Wie erzählen die denn die Geschichten? Und da habe ich Landlust sehr intensiv wahrgenommen. Da ging es dann davor schon über die Millionengrenze. Und das war natürlich, ich weiß noch, wie wir auch dann hier in Hamburg in den Redaktionen saßen und gar nicht fassen konnten, dass dieses Magazin über 1 Million Hefte verkauft, weil es ja so eine Lebenswelt war, glaube ich, die ganz weit weg war. Auch eine ganz andere Form der Ansprache, eine ganz andere Optik. Ganz viel von dem, was in Journalistenschulen gelehrt wird, hat die Landlust einfach über Bord geschmissen und einfach anders gemacht. Und das war schon besonders.
Also jetzt warst du ja zu der Zeit noch nicht Chefredakteurin, aber trotzdem hast du, also wie kam es zu dieser Idee? Also für uns war das ja auch, man muss ja fairerweise sagen, jetzt kommen wir ja aus dem Vertrieb. In 2005er Jahren war es ja nun auch schon so, dass Auflagen rückläufig war, ja, und das war ja für viele ein Segen, dass man gesehen hat, Mensch, ja, also wenn man auch mal ein Produkt etwas anders denkt, so wie du es vielleicht auch gerade beschrieben hast, nicht jeder, also wir hatten sicherlich diesen fachlichen Blick auf Geschichten anders erzählt, nicht so bewerten können, aber trotzdem ist ja da ein komplettes Segment neu gewachsen, ja. Weißt du, wie es zu dieser Idee kam, das einfach mal anders zu machen und sich auf diese Art und Weise dem, ja, vielleicht auch ländlich Leben zu widmen?
Ich kenne das natürlich auch nur vom Hören sagen, aber das ist natürlich sagenumwogen auch im Landwirtschaftsverlag. Das ist sicherlich auf der einen Seite etwas gewesen, es gab ja das Wochenblatt und das hat immer schon einen Teil gehabt, wo es genau um diese Themen ging, wo die Idee war, der Landwirt bekommt ein Fachmagazin und natürlich sind da auch ein paar sowas wie die bunten Seiten für die Landwirtin, die sich natürlich um Küche, Haus, Hof, Küchengarten etc. kümmert. Und das war auch die Themenmischung und weil das einfach auch sehr erfolgreich war und die Landfrauen, das wird euch auch ein Begriff sein, die Landfrauen sind ja nun auch sehr gut organisiert, treffen sich, kennen sich, wissen, was sie wollen, backen zusammen, sind auch eine ganz tolle Gemeinschaft. Ja. Und da war Frau Frieling mittendrin und konnte natürlich auch sagen, dass es da etwas gibt, was da fehlt. Und am Ende war die Idee, diese Themen, die Menschen, die Frauen beschäftigt, die ländlich leben, in eine Form zu bringen, dass sie das Magazin mögen. Mhm. Und dass sie sich angesprochen fühlen und dass sie sich auch gespiegelt fühlen, dass sie das, was wirklich ihrer Lebenswelt entspricht. Und das ist eben nicht die Lebenswelt der klassischen Großverlage, die ja eher in München, Offenburg und Hamburg gesessen haben, sondern eben eher Münster, eher ländlich. Ich meine, wenn man auch sich anguckt, über 60% der Deutschen leben ländlich, leben eben in mittelgroßen Städten und leben nicht auf den großen Straßen und haben den Zugang zu den Supermärkten in Hamburg, wo es alles gibt in allen Varianten und wo alle Geschäfte um die Ecke sind. Und vor 20 Jahren wurde ja auch noch nicht alles nach Hause geschickt. Das heißt, das war natürlich eine andere Lebenswelt. Man kochte anders. Ja, und so ist das Ganze entstanden.
Was mich immer so wundert, es ist ja relativ schnell dann, wie ich eben gerade schon gesagt habe, ein Segment darum gewachsen, auch mit anderen Titeln, wie beispielsweise eine Landidee. Was mich immer so gewundert hat, ist dieser unbändige Wissensdurst, der ja da gewesen sein muss, dass das ja ein ganzes Segment dann am Ende ja auch trägt. Ja, also Landlos, wie gesagt, ist die unangefochtene Nummer 1 in diesem Segment. Aber trotzdem, wenn man sich das anguckt, was kaufen diese Käuferinnen denn eigentlich noch, ne, dann ist manch einer oder zwei Titel aus dem Segment noch mit dabei. Man denkt so, Mensch, die können gar nicht genug davon bekommen, halt eben von diesem Thema, ja, obwohl trotzdem stilistisch die sich natürlich schon auch unterscheiden, so wie du es ja auch gerade eben. Ich glaube, dass man, wenn man das wirklich lebt auf dem Land, ja, und dann eben aus so einem Verlag, das ist halt auch eine Story, die darunter super gut passt. Und das meine ich gar nicht aus Marketingzwecken, sondern aus der Emotionalität heraus einfach.
Das ist wahrscheinlich so ein, wir würden heute sagen, Community-Gefühl, oder? Ja, so. Genau. Ich hab irgendwo mal gelesen, Zitat, da machen Menschen eine Zeitschrift, die sich nicht über den Leser erheben, sondern komplett auf Augenhöhe mit ihm bewegen.
Total.
Das ist das wahrscheinlich, ne?
Das ist es eins zu eins, du sagst genau das. Das ist eben nicht diese Erzählweise, die ja im Journalismus auch über Jahrzehnte hin das Prägende war, nämlich ich, lieber Leser, erkläre dir, wie die Welt funktioniert, sondern man war Teil dessen oder man ist Teil dessen, was da passiert. Das sind wirklich die Menschen, die das leben. Und gleichzeitig haben sie aber auch, und das ist auch sicherlich ein Teil des Geheimnisses, es ist ein Fachverlag. Das heißt, alle Kolleginnen, die da arbeiten, haben auch einen fachlichen Background. Die sind eben Landschaftsgärtnerinnen, die sind studierte Landwirtinnen und da ist wahnsinnig viel Expertise, die häufig in Redaktionen eben nicht da ist. Häufig ist ja eine redaktionelle Expertise da und die Kombination zu haben, das ist schon was sehr Besonderes. Und dann natürlich in der Kombination auch mit, ich sag mal, bei uns gibt es zum Beispiel eine Kollegin, die hat sich auf das Thema Holz spezialisiert. Und die hat halt in ihrer Scheune eine Werkstatt und alle möglichen Maschinen. Und die entwickelt wirklich diese Ideen, Holzbauideen selber. Ja? Und dann kommt eben ein toller Stern raus, den man aus Holz selber baut. Und der wird dann bei uns weiterentwickelt. Und den kann man sich dann sogar noch im Shop bei uns kaufen, weil den gibt's halt nirgendwo. Ja. Und das ist schon sehr, sehr einzigartig, dass die Kolleginnen die Werkstücke, wie wir sie nennen, auch wirklich selber entwickeln, selber bauen, selber ausprobieren. Bei uns werden Rezepte teilweise selber entwickelt. Das sind dann Ökotrophologinnen, die das selber entwickeln. Und eine Kollegin zum Beispiel, die ist jetzt bei Einfach Haus gemacht, was ja unser Food-Periodikum ist. Food-Periodikum hat sich so, also das regelmäßig erscheinende Heft von, Küchenheft von Landlust. Und die ist zum Beispiel wirklich noch, die hat auf dem Hof gelernt, die hat eine Ausbildung auf dem Hof gemacht, Hauswirtschafterin, ja. Also wie man sich das so vorstellt, eine sensationelle Rezeptentwicklerin und kann alles backen, macht irrsinnige Torten, fantastisch. Ist übrigens ein ganz großer Vorteil, wenn man Chefredakteurin der Landlustgruppe sein darf. Man darf die tollsten Dinge essen, es ist so schön, weil wir backen wirklich selber. Bei uns gibt's eine kleine Küche in Münster. Und dann gehen die Kolleginnen da in die Küche und backen dann halt, bis das Ding sitzt, ja? Herrlich. Oder kochen etwas, bis es so schmeckt, wie sie es gerne hätten.
Also mehr Authentizität geht nicht.
Ne, in dem Moment. Geht wirklich nicht.
Nur vielleicht nochmal ganz kurz, Marc, bevor du weitermachst, zur Einordnung. Wir haben es gesagt, da wurde die Landlust ins Leben gerufen und es hat toll funktioniert. Wir reden hier nicht über, ne, das hat toll funktioniert, sondern das ging teilweise auf über 1 Million verkaufte Exemplare. Also das ist wirklich gerade zu der Zeit ein Wahnsinnserfolg.
Ein richtig großer Erfolg.
Bemerkenswert. Die Zeitschrifteninnovation der letzten 20 Jahre hat nie mehr ein Magazin geschafft, danach so erfolgreich zu werden. Und bis heute.
Ja, vor allem mit dieser Nachhaltigkeit.
Ja, mit der Nachhaltigkeit.
Es gab immer mal wieder Segmente, wo ich sage, oh,
die kommen
immer Thermomix. Ja, das kam genauso schnell, wie es wieder gegangen ist.
Und
gegangen ist im Prinzip. Ja. Ich glaube, es gibt nur noch einen, der sich da dauerhaft hält in dem Segment, das auch mit veritablen Verkäufen. Aber diese unfassbare Konstanz über diesen langen Zeitraum, 20 Jahre, das hat tatsächlich keiner mehr geschafft.
Deswegen, also wenn wir auch heute also mit Anzeigenpartnern sprechen und dann sagen, wir haben halt noch über 300.000 Abonnenten. Ja. Und jede Zeitschrift wird von einem halben Tatort-Zuschauerschaft gelesen. Das sind 4 Millionen Menschen.
Das ist mega, das ist wirklich mega.
Und ich kann euch nur sagen, wenn man sich mal vertippt mit einem Namen im Vorwort, da kriegt man eine Menge Briefe. Und ich freue mich da auch wirklich drüber. Ich antworte häufig auch selbst auf die Leserbriefe. Und es sind auch ganz kritische Stimmen und ganz kluge Stimmen und auch dankbare Stimmen. Ganz toll. Also es ist wirklich eine Freude, da Vorworte zu schreiben, wo einem ja immer gesagt wird, Vorwort liest sowieso keiner. Kann ich nicht bestätigen. Mhm. Also bei der Landlust ist es wirklich so, dass ich da ganz, ganz tolle Rückmeldungen zukriege. Und toll meine ich auch wirklich in allen Schattierungen. Mhm. Ich mag es da auch gerne, kritische Worte zu hören. Das ist toll, ein toller Austausch.
Ja,
und
das zeigt ja, wie intensiv dann das Produkt auch tatsächlich genommen wird. Nicht nur, wie viele sagen, ja, das habe ich, damit ich das schön hinlegen kann, weil es nett aussieht, sondern es wird richtig konsumiert.
Wird richtig gelesen, von vorne bis hinten.
Cool.
Ja.
20 Jahre Landlust, das ist ja auch immer eine schöne Gelegenheit, mal ein bisschen zu resümieren. Also, was waren denn so die Highlights? Ich meine, inhaltliche Konstanz und was sie besonders macht, also sprich den USP haben wir ja schon so ein bisschen rausgearbeitet, aber was würdest du sagen heute als Chefredakteurin, was war so besondere Highlights, wenn du dir auch alte Ausgaben vielleicht nochmal anguckst und denen du sagen wirst, ja, das ist mir auch hängen geblieben im Kopf bei der Landlust.
Oh, da sind so viele Geschichten drin. Es gibt so eine Geschichte, die wird auch immer erzählt und die finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Es gab einen Weihnachtstitel, da hatte eine Kollegin einen Engel selbst kreiert und dieser Engel wurde mit einer Art Pappmaché, da musste man aber so Binde, also eine Binde, die man sich auch um den Finger wickeln könnte, hat die genommen und hat die damit Kleister und hat daraus einen Engel gebaut. Mhm. Und danach waren wirklich die Apotheken in Deutschland ausverkauft mit diesem Material.
Das Binden, oder was
ja, genau, das Wort fehlt mir, genau. Es war wirklich ausverkauft. Wahnsinn. Es gab sie Menschen, nicht mehr. Weil die Menschen
Engel gebaut haben. Und was wäre jetzt denn gewesen, wenn man sich da verletzt? Und dann plötzlich in der Apotheke steht, ja, tut mir leid, alles auf der Engel.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das hatte wirklich quasi gesellschaftliche Dimensionen. Ja, also insofern, aber ich finde, das ist auch eine ganz tolle Geschichte, wie sowas einfach einschlägt. Und es ist eine ganz einfache Idee gewesen. Der Engel war zauberhaft. Irgendwie so ganz schlicht und ergreifend, aber ja, Millionen von Menschen, die das nachgebastelt haben.
Tja, oftmals sind die einfachen Dinge, die dann auch glücklich machen. Ne?
Ja.
Das guckst du mich wieder an, ne, was ich sowas sage.
Ich habe mich gefragt, ob du den Engel auch gebaut hast.
Nee. Aber ich werde recherchieren.
Und, kann ich dir zuschicken. Also wirklich, also wir werden es auch übrigens, wir haben ja jetzt demnächst unser Jubiläumsheft. Das ist jetzt das 5er-Heft, das rauskommen wird. Und da werden wir natürlich da nochmal drauf hinweisen.
Da sag frühzeitig Bescheid. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, was mich echt interessiert. Wie ist dieses Gefühl jetzt so vom Mensch Sinja Schütte? Du kriegst dieses Angebot und weißt, okay, deine Vorgängerin hat da was geschaffen mit ihrem Team und mit dem ganzen Verlag, mit dem Haus, was echt einzigartig ist und wirklich super erfolgreich ist. Und dann heißt es, ich darf da in die Chefredaktion gehen. Wie groß ist da so ein Druck?
Oder ist mehr Vorfreude?
Es ist beides. Ich bin zum Glück so gestrickt, dass ich Druck eigentlich erst immer so richtig wahrnehme, wenn es dann so im letzten Moment weiß, dass ich, als ich meinen allerersten Landlust-Titel entscheiden musste, das war so der Moment, wo ich dachte, boah, Halleluja, das ist jetzt echt eine Verantwortung. Mhm. Und davor war der Druck eigentlich viel eher, es vermischt sich auch, muss ich gestehen, es war 2020 und ihr wisst alle, das war der Anfang von Corona und das war ja eine unfassbar verrückte Zeit und offen gesagt war da eher mein Gedanke, dass ich das Gefühl hatte, dass dieses Team irgendwie aufgefangen werden muss, weil es ist Corona, eigentlich kann man sich nicht mehr begegnen und wie begegnet man sich eigentlich und was darf man eigentlich und gleichzeitig mussten wir alle wahnsinnig technisch auf einmal arbeiten und ich wusste, dass die Redaktion nicht sehr technisch arbeitet und also das war eigentlich eher so eine Sorge, dass ich das Gefühl hatte, oh, hoffentlich schaffe ich das in das Team für mich zu gewinnen oder in das Team hineinzukommen, einen Kontakt zu bekommen, weil das war mir natürlich klar. Ich habe euch gesagt, dass ich nicht die, ich bin nicht die Gartenexpertin, ja, ich bin ja nicht die Küchenexpertin. Ja. Aber ich kann sehr gut Blatt machen und das habe ich mitgebracht. Mhm. Und es war aber wichtig, dass die Kolleginnen mir vertrauen und dass sie auch natürlich mitbekommen, dass ich das wertschätze, was sie können, nämlich ihre sehr, sehr hohe Expertise in ihren jeweiligen Gebieten. Also das war eigentlich der Hauptdruck.
Wahrscheinlich, vielleicht warst du ja dann auch genau zu dem Zeitpunkt die richtige Person, ne? Weil du dann mit deinem Background wiederum genau in so einer Situation, wo alle plötzlich technisch arbeiten mussten, ganz viel Know-how auch mitgebracht hast, denke ich mir, oder?
Ja, ich glaube, das ist wirklich auf eine gewisse Art und Weise eine glückliche Fügung gewesen, dass der Schmerz für die Kolleginnen natürlich, dass da jetzt ein Wechsel war und der überraschend kam und dass die Kolleginnen natürlich in dem Moment dann irgendwann festgestellt haben, dass das auch was Gutes hat, dass das natürlich auch eine andere Zusammenarbeit ist und
Und jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass eure Leserinnen und Leser dieses Heft wirklich von A bis Z, von vorne bis hinten durchlesen und alles mitnehmen. Wie haben die reagiert? Gab es da Reaktionen? Weil das ist wahrscheinlich auch so ein schwieriger Punkt, oder?
Total. Also das war auch sowas, das erste Vorwort. Aha. Meine Kollegin hat sich nicht verabschiedet. Das war eine bewusste Entscheidung. Sie wollte einfach so gehen, wie sie gekommen ist. Mhm. Und da habe ich viele Zuschriften bekommen und habe die dann aber auch wirklich alle persönlich beantwortet und gesagt, dass ich natürlich respektiere, was meine Vorgängerin entschieden hat, wie sie sich verabschiedet. Und dann kam es aber zu sehr netten Kontakten. Und die Leserinnen haben eigentlich dann, glaube ich, gar nicht so viel gemerkt, weil die Kolleginnen, die Landlust getragen haben, immer schon und auch immer noch tragen, haben ja weiterhin das Heft gemacht.
Ja.
Und die Expertise ist geblieben. Und ihr wisst selber, es macht niemand allein ein Magazin. Ja. Und insofern ist dieses Magazin, das übrigens ja auch davon lebt, dass wir ja sehr authentisch sind, was bedeutet, dass wir in diesem Jahr fotografieren, was im nächsten Jahr erscheint. Ja, das heißt, da war ganz viel da, was natürlich dann schon da war. Und insofern ist das, glaube ich, erst so eine sukzessive Veränderung gewesen, die dann die Leserin auch gut mitgehen konnte.
Okay.
Also ich glaube, man darf sich das auch einfach nicht so vorstellen, nur weil eine neue Person da ist, verändert sich was, sondern wie du schon sagst, das Magazin entwickelt ja einen Spirit auch durch die Menschen, die es machen, und den verändert man nicht, indem man eine Person austauscht, sondern ich glaube, dass das Wichtigste an dieser Thematik so war, bei mir ja auch, dass es nicht darum geht zu sagen den Leuten jetzt, wie machst du ein Heft, sondern dass man sich das in aller Ruhe anguckt und dann überlegt, wie kann man seine Expertise in dieses gesamte Team mit einbringen, um es besser zu machen. Das ist ja der Job am Ende des Tages.
Ja, ich meine, jetzt sind wir natürlich in der Diskussion wie Führung, ja. Finde ich, darum, das ist ein sensationell tolles Team. So viele leidenschaftliche Journalistinnen, kreative Köchinnen und. Und am Ende ist es, finde ich, die Aufgabe dann einer Chefredakteurin, genau den Kolleginnen die Umgebung so zu gestalten, dass sie ihr Kreativstes zeigen können.
Ja. Da muss ich aber auch unbedingt die Vertriebler mit reinnehmen, weil das hat für mich, ich rede jetzt nur von mir, aber allein der Erstkontakt, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, da müssen nur tolle Menschen arbeiten in dem Haus.
Sehr, sehr gerne. Und das, aber gut, dass du es sagst, weil das, finde ich, fällt auch echt immer ein bisschen hinten runter. Das ist wirklich Teamwork.
Ja.
Und dass ein Magazin in so vielen Kiosken liegt und auch für den Preis am Kiosk liegt, das muss man auch sagen. Mhm. Da sind die ganzen Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb, aus den Anzeigenabteilungen, alle mit dabei, damit ein solches dickes Brett, und ich meine, das ist fast ein Kilo Papier, was man da in die Hand kriegt, wenn man die Landlust irgendwie kauft am Kiosk, dass die für 5,20 Euro angeboten werden kann, ist natürlich sensationelle Leistung auch von Kollegen, die dann natürlich auch noch Anzeigenpartner dazu kriegen und die dann eine Landlust unterstützen. Und das sind ganz tolle Vertriebskollegen, die dafür sorgen, dass jeder kleine Kiosk auch die Landlust präsentiert.
Würdest du sagen, die Landlust ist heute eine andere als vor 20 Jahren?
Unbedingt, klar. Wenn man heute in dieser, also ist eine andere Tonalität, das ist eine andere Bildsprache, das ist auch ein anderes Layout. Da hat sich viel verändert, wie sich aber in allen Magazinen was verändert hat, wie sich Zeit verändert. Jedes Rezept ist anders. Heute haben wir ganz andere Rezepte. Rezepte werden mehr oder weniger, kann man fast sagen, nach so 6, Monaten, sagt man immer schlecht, das stimmt glaube ich auch nicht ganz, aber nach 5, 6 Jahren, 10 Jahren auf jeden Fall hat man das Gefühl, ach echt, so hat man gegessen früher.
Echt, das muss man meiner Mutter sagen, weil die hat nämlich noch die alten Rezepte von vor 25 Jahren in ihrem
Buch.
Die
macht sie heute auch anders.
Meinst du?
Schwöre ich dir, ja, ganz klar. Also ist ganz lustig, meine Mutter kocht oder backt zum Beispiel ganz viel auch noch aus diesen Dr. Oetker Büchern, kennt ihr, ja klar, kennt jeder. So, aber heute macht die natürlich weniger Zucker rein. Aber er hat immer das Gefühl, wieso, ich mache das doch immer noch so. Nee, Mami, machst du nicht. Machst weniger Zucker rein, ja? Also insofern, das sind schon Veränderungen.
Wenn wir jetzt, haben wir über 20 Jahre Landlust gesprochen, sprechen wir über die Landlust heute. Mhm. Diese besondere Leserblattbindung. Also ich glaube, wir haben jetzt schon so immer schon in Teilen so touchiert, warum Landlust vieles gut und richtig macht und mit viel Authentizität. Aber wenn du das jetzt nochmal so zusammenfassend sagen willst, also was macht diese besondere Verbindung zwischen Landlust und ihren Leserinnen und Lesern aus? Ist diese Authentizität, glaube ich, steht im Kern, ja, und die Leidenschaft der Redaktion, wobei da würde ich immer sagen, jeder Chefredakteur, jede Chefredakteurin sagt, wir machen alles mit Leidenschaft, aber jeder dann doch wieder ein bisschen anders. Was glaubst du, weil man hat ja irgendwie das Gefühl, oder mal anders formuliert, gar nicht böse gemeint, aber ist diese Landromantik irgendwann auserzählt, aber es ist sie ja offensichtlich nie. Es gibt ja immer wieder neue Facetten, wie man dieses Thema Land, Garten immer wieder neu erzählen kann, aber auf den Punkt gebracht wird. Was glaubst du, was macht diese besondere Verbindung zwischen den Macherinnen und Machern und den Leserinnen und Lesern aus?
Ich würde ein Wort, das du gerade gesagt hast, nehmen und sagen, das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Du hast gerade Landromantik gesagt. Genau das ist Landlust nicht. Mhm. Wir sagen die schönsten Seiten des Landlebens und das ist richtig, wir gucken auf positive Dinge. Mhm. Man kann natürlich auch die ganzen kritischen Dinge erzählen, die auf dem Land passieren, aber wir haben uns bewusst entschieden, auf die schönen Dinge zu gucken, im Sinne des konstruktiven Journalismus. Ja. Also wir berichten auch über den Harz und wir sagen natürlich auch, dass da Bäume sterben und dass das ein Thema ist, wie der Wald da gerade struggelt. Mhm. Aber wir erzählen es sehr seriös, wir erzählen es auch ohne Kitsch und Romantik. Wir haben eine sehr klare Sprache, sehr ehrliche Sprache. Wir muten unseren Leserinnen und Lesern zu, auch wissenschaftliche Dinge, Zusammenhänge zu erklären, sogar lateinische Begriffe zu verwenden gegebenenfalls, um auch Naturphänomene zu bezeichnen oder Pflanzen, Tiere etc. zu bezeichnen. Und gehen da wirklich auf Augenhöhe an die Menschen ran. Wir nehmen die Menschen sehr ernst, die uns lesen. Und deswegen nehmen die Menschen, die uns lesen, uns auch ernst. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Du wirst jetzt vielleicht auch sagen, das würden natürlich alle anderen auch sagen, aber
das weiß ich gar nicht. Nee, ich finde, das ist total nachvollziehbar. Ja. Im Übrigen ist für mich Landromantik gar nicht erstmal negativ belegt, ne, sondern ich finde, in einer Welt, in der man eigentlich immer nur schlechte Nachrichten hört, ist es doch mal schön, wenn es ein Magazin gibt, was auch schöne Seiten des Lebens anspricht. Und das meine ich gar nicht im übertriebenen Maße, sondern einfach ein bisschen genauer hinguckt, wie schön hier eigentlich die Welt ist, wenn einem oftmals immer nur klar gemacht wird, wie schlimm alles um uns herum gerade ist. Ja, deswegen finde ich so ein Eiland ja auch für die Seele total wichtig.
Über Romantik kann man jetzt sicherlich, also Romantik hat ja immer halt etwas Verklärendes auch. Und das würde ich jetzt sagen, das tut Landlust eben nicht. Mhm. Sondern eben eine bewusste, fast nüchterne Sprache. Wir übertreiben die, bei uns gibt es keine Superlative. Mhm. Ja, und dieses Kitschige, was häufig beim ganzen Landhausstil auch mit dabei ist, was einfach übertrieben ist, was auch, glaube ich, manche auch so empfinden. Nicht alle, und das hat sicherlich auch seinen Platz, aber das ist eben unsere Art zu sagen, wir sind auf eine gewisse Art und Weise auch sehr nüchtern. Mhm. Und vielleicht beruhigend, entspannt, nüchtern.
Muss man vielleicht auch so ein bisschen aus dem Blick der Zielgruppe gucken, weil ich sag mal, ihr macht ja jetzt nicht nur ein Heft für die, die draußen auf dem Land leben, sondern ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass eine Vielzahl der Käuferinnen und Käufer auch in der Stadt wohnen und sich vielleicht das, was Marc jetzt eben gesagt hat, so ein bisschen Natur auch in die Stadt holen und so ein bisschen träumen. Ist das dann so ein bisschen auch dieses Thema, ich in der Stadt entschleunige, indem ich mir so ein Magazin wie die Landlust nehme? Ist das vielleicht auch ein Argument?
Das ist auf jeden Fall ein Argument. Mhm. Das wissen wir auch, dass inzwischen natürlich viele Leserinnen auch dazu gekommen sind, die in der Stadt leben oder in den Speckgürteln der Städte. Mhm. Und dass da natürlich und das brauche ich euch nicht zu erzählen, natürlich in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall eine Sehnsucht nach Land gekommen ist. Wir wissen, dass die Menschen nicht erst seit Corona, aber durch Corona verstärkt aufs Land gezogen sind. Wir haben andere Möglichkeiten, auf dem Land zu wohnen, durch Homeoffice etc. Und trotzdem, die Kernleserschaft ist wirklich die, die auf dem Land lebt. Mhm. Und natürlich die, die in der Stadt leben und sich nach einem Landleben sehnen. Und trotzdem wirst du in der Landlust niemals einen Artikel finden, die man ja eine Zeit lang in ganz vielen Heften immer wieder gefunden hat, so dieses, haha, ich komme aus der Stadt und verrückt, jetzt bin ich auf dem Land, ja? Und ja, die sind ja alle so komisch auf dem Land und guck mal, die machen solche Feste, so Feuerwehrfeste und haha, ist das nicht alles komisch, ja? Also dieser Blick, der Mensch, der auf dem Land lebt als Exot. Und das würden wir nie tun, weil das sind wir. Wir leben auf dem Land. Wir sind die Durchschnittsnormalo-Menschen, die eben nicht Exoten sind. Und wir haben, wir sind bei der Freiwilligen Feuerwehr und wir sind bei den Landfrauen und wir helfen im Kindergarten das Fußballtor bauen und machen das alles ganz selbstverständlich. Und darüber berichten wir eben einfach auch. Also darf ich das noch kurz?
Natürlich.
Ja. Einer meiner liebsten Artikel ist zum Beispiel über den Posaunenchor. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Posaunenchöre das immaterielle Weltkulturerbe inzwischen sind.
Habe ich nicht gewusst.
Nein.
Und eine meiner Kindheitserinnerungen, ich bin ja nun im Süden groß geworden, die sind vor allem im Süden, ist am Weihnachtsmorgen aufzuwachen und es ist eisekalt draußen und der Posaunenchor schallt aus dem Dorf hoch. Und es ist bis heute, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil das so schön ist. Mhm. Und das machen die bis heute. Ja, letzte Weihnachten war ich wieder da und der Posaunenchor hat gespielt. Und das ist so toll, dass es Menschen gibt, die es schaffen. Kleine Menschen, die fangen ja dann an im Kindergarten, werden mitgenommen und dann fangen sie an, so dieses riesen Posaunending zu spielen. Und dass es das immer noch gibt. Und das ist einfach was ganz Großartiges. Und solchen Menschen Raum zu geben, das finde ich ist auch, das zeichnet eine Landlust aus.
Also das sind die Geschichten, die ihr in der Landlust habt. Was sind denn so die Rubriken, wo ihr wisst, Das sind die Rubriken, die dürften wir niemals, auch wenn wir uns nochmal ein bisschen verändern, nicht aus dem Heft nehmen, weil das sind Rubriken, die unsere Leserinnen und Leser einfach fordern, lieben und wollen.
Also die Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, die würde bei uns im Landleben stattfinden. Man kann aber ganz klar sagen, gekauft wird natürlich eine Landlust, weil da tolle Rezepte drin sind. Und weil ich da natürlich alles über das Gärtnern erfahre und wir schon jedes Gemüse einmal uns angeguckt haben und jeden Strauch und Baum und immer sagen, wie man das am besten macht und wie man bewässert. Und das ist diese ganz praktischen Tipps. Also das darfst du auf gar keinen Fall weglassen, aber du darfst auch das andere nicht weglassen, weil am Ende ist es natürlich
eine Melange aus allem.
Gefühl.
Du hast die Landlust, eine Landlust hat man 2 Monate. Das heißt, die hast du jede Woche einmal auf dem Tisch, weil du ein Rezept daraus kochst. Dein Mann nimmt es sich nochmal, weil er über die alten Trecker gelesen hat, die da hinten stattgefunden hat. Dann nimmt sich's vielleicht noch die Tante, weil sie auch gerne übrigens nochmal über den Rosenstrauch lesen wollte. Es ist auch so ein Familienmagazin. Mhm. Und dann ist vielleicht der Opa noch da und baut dann noch was nach, das Spielhaus für das Enkelchen. Und da ist so viel drin, das reicht auch für 2 Monate. Und insofern, es ist die Mischung. Es ist nicht das eine, sondern die Mischung.
Also ich muss ja jetzt mal ehrlich sagen, Marc, auch mal fernab unseres Streites, was jetzt toller ist, Stadt oder Land. Ich habe schon sehr bisschen wehmütig mir das Magazin jetzt nochmal angeguckt, weil man natürlich dann, wenn man in der Stadt wohnt, sieht, mein Gott, wie schön ist das eigentlich, ne? So einen schönen Garten zu haben, sich um den Garten zu kümmern. Oder euer Bericht über die Libellen, ja, was ich ja mega interessant fand, da auch wie schön so ein Tier ist, wie filigran so eine Libelle ausschaut und wie wichtig diese Libelle auch für das Ökosystem ist.
Und ist das nicht faszinierend? Ich meine, wenn du bei Magazinen sagen wirst, lass uns mal einen Artikel über Libellen schreiben, dann werden dich die meisten Redakteurinnen und Chefredakteure sagen, wie bitte? Warum soll ich über eine Libelle schreiben? Sind wir ein Biomagazin oder wie? Und das ist ja, sich zu erlauben, das, was Menschen erleben, einfach zu beschreiben. Einer meiner Lieblingsartikel auch über Schlüsselblumen. Wusstet ihr, dass Schlüsselblumen nur also eine gewisse Höhe brauchen, um überhaupt zu wachsen? Ich habe die als kleines Mädchen gepflückt, aber weil wir eben irgendwie auf 400 Meter oder 500 Meter gewohnt haben. Da habe ich mich immer gewundert, warum gibt es denn hier keine Schlüsselblumen in Norddeutschland? Siehe da. Und sowas findest du in der Landlust.
Ja, das ist schön, das ist echt spannend.
So. Und jetzt hat eigentlich Sinja so schöne Sachen gesagt über Landlust und du hast meine letzte Frage, die ich zu diesem Blog hätte, jetzt schon beantwortet. Ne? Also warum lohnt es sich auch für Stadtmenschen Landlust zu kaufen?
Ja, kannst mal sehen.
Wie
gut ihr im Voraus wir beide hier arbeiten. Wie schnell wir beide alles machen. Ja, nicht immer nur an Fragen
einfach
hängen,
schlauer
sondern
und, genau. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, warum es sich auch für, also es hat auch einen richtigen gesundheitlichen Nutzen. Also eigentlich ist es, das müsste man fast auf Rezept kriegen, Landlust, weil es ist ja wirklich so auch erwiesenermaßen, dass uns Menschen grün gut tut. Ja, also es gibt Studien, die sagen, dass, und das wurde an kranken Menschen, die im Krankenhaus liegen, gemacht. Die einen haben auf eine Betonwand geguckt und die anderen haben ins Grüne geguckt. Mhm. Und die ins Grüne geguckt haben, sind deutlich schneller gesundet als die auf eine Betonwand geguckt haben. Und dann hat man festgestellt, es reicht schon, wenn man denen, die eine Betonwand haben, ein Bild mit Grün ins Zimmer hängt. Und das ist auch übrigens der Effekt, den man hat, wenn man so eine Landlust aufschlägt. Wir sind ja auch ein sehr großes Magazin,
ja,
übergroß, mhm, besonders bildstark. Und also das ist auch das, was unsere Leserinnen uns immer wieder sagen. Ich schlage das auf und ich bin in der Natur.
Ja, ja, man taucht sofort ein. Ne?
Das ist wirklich dieses, man ist in der Natur.
Ja, das ist echt cool. Wenn wir über Landlust sprechen, und jetzt haben wir es schon kurz angedeutet, ja, ich muss nicht auf dem Land wohnen, ich kann auch in der Stadt wohnen und trotzdem das Magazin genießen. Aber wenn wir das nochmal, vielleicht kann man doch gar nicht definieren, aber was bedeutet genau das Land in der Landlust? Weil es ist ja auch nicht so, dass alle dann auf dem Land wohnen. Und was heißt denn überhaupt Land? Heißt das, ich muss eine Landwirtschaft haben, ich muss einen Bauernhof haben? Oder ist es auch, sind es auch meine Eltern, die ihren Garten in einer kleinen Stadt haben, ja, wo dann hinten ein kleines Bächlein läuft, aber trotzdem ist die Stadt da mit knapp über 70.000 Einwohnern, die aber gefühlt, wenn ich immer dort zu Besuch bin und den Garten meiner Eltern genieße, aber in der Innenstadt sehe, diese Stadt ist eigentlich tot. Hm. Ist das auch schon Land dann für euch?
Absolut. Das ist natürlich schon Land. Und am Ende sind das alles, was nicht wirklich in diesen Mega-Großstädten lebt, ja, sondern was das Gefühl hat, ich habe ein Stück Garten da draußen. Wir arbeiten ja in der Landlust zum Beispiel auch mit dem, was wirklich in Gärten wächst, also mit Blumen, die in Gärten wachsen, mit Gemüse, das gerade eben auch im Garten wachsen würde, damit kochen wir. Also es ist wirklich so dieses, alle die ich habe so ein bisschen mitgekriegt, so wie wir aufgewachsen sind am Ende, ja, also in den Einfamilienhausgegenden oder in den Mehrfamilienhausgegenden, aber mit Wald drumherum, wo der Bus einmal in der Stunde fuhr, ja, aber natürlich auch durchaus heute alle 20 Minuten fährt. Ja. Aber das ist eben dieses städtische, die Gemeinden, die Gemeinde heißen, die noch vielleicht ein Dorf hinten haben, das ist alles unsere Leserschaft. Mhm. Aber natürlich auch, sage ich mal, Münster ist jetzt auch eine Studentenstadt und in Münster haben wir mit unserer größte Leserschaft. Münster ist sehr grün, Münster ist sehr, ja, kleinstädtisch, mittelstädtisch groß und das ist das Lebensgefühl, das Land bedeutet.
Ja, finde ich spannend, weil ich bin ja jetzt tatsächlich so ein, ich kenne dieses Landgefühl, ich wohne in der Stadt, also ich wohne auch gerne in der Stadt. Also wenn ich mit Marc draußen, so wie eben, sitze und an uns fahren die Autos vorbei, trotzdem erst mit Pizza, genieße ich das? Weil das für mich einfach Leben ist. Ich genieße es aber auch, draußen in der Natur zu sein. Also ich, am liebsten würde ich beides haben wollen. Gut, der Mensch ist wahrscheinlich oft so, dass er immer alles haben will. Von dem her ist das für mich auch echt schwer, mich dafür die eine Seite zu entscheiden. Aber manchmal kann man sich auch gar nicht entscheiden. Das gehört ja auch dazu, ne, zu der Wahrheit, dass viele einfach in den Städten wohnen müssen eventuell, weil dort halt dann vielleicht die Infrastruktur da ist, um ihren Job nachzugehen. Ja, auch wenn viele vielleicht auf dem Land leben wollen, das würde ja gar nicht gehen, dass alle plötzlich auf dem Land ihr ein Familienhaus hat. Das funktioniert ja auch nicht, leider.
Ja, und es ist ja auch nicht nur alles schön auf dem Land, ja. Es hat ja mal alles Licht und Schatten sein. So ist es. Also insofern, ich finde, man muss sich auch nicht entscheiden jetzt als Landlustleserin, sondern ich glaube, das sagen wir auch ganz häufig, wir möchten auch gar nicht entscheiden für unsere Leserin, sondern am Ende möchten wir der Leserin so viele Informationen geben, so viel Landgefühl oder Küchengefühl oder Naturgefühl oder ja, Reisegefühl oder auch was man eben in der Landlust alles findet, dass sie dann selber entscheiden kann, was sie machen möchte, wie sie leben möchte. Da würden wir immer sagen, wir berichten, aber entscheiden darf die Leserin oder der Leser.
Das finde ich gut, dass der Leser muss entscheiden, ja, genau. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über Entschleunigung gesprochen. Mhm. Hast du das Gefühl, dass, ja, insbesondere in den letzten Jahren mit zunehmender Hektik im Alltag gerade das Thema Natur auch wieder eine größere Bedeutung in der Gesellschaft spielt? Also dieser Drang zum Grünen hin, ja, das, was du ja vorhin schon gesagt hast, tut uns generell ja gut, aber es gibt ja viele Leute, die es ja unwohl finden, in der Stadt zu leben, aber grundsätzlich, das ist ja auch total in Ordnung, wie gesagt, ich bin hier nicht objektiv, möchte ich nochmal sagen, ja, ich bin halt einfach zu sehr ländlich geprägt, aber würdest du sagen, dass dieser ganze Naturdrang, dass der zugenommen hat über die letzten Jahre? Also vielleicht auch gerade, ich sag mal so, wir wollen nicht zu viel über diese schlimme Zeit in der Pandemie sprechen, aber da haben ja gerade Einrichtungszeitschriften, Gartenzeitschriften ja einen absoluten Boom nochmal erfahren, ja, weil die Leute sich es in ihrer Umgebung schön machen wollten und auch gerade im Garten, ja, weil sie konnten nirgendwo großartig hin in Restaurants, also wurden Grills gekauft bis zum Umfallen. Der Garten wurde schön hergerichtet, dass man wenigstens sich sein kleines grünes Eiland irgendwie schaffen würde. Also, wie siehst du das? Ist das ein gleichbleibender Trend oder ist Natur vielleicht gerade so ein bisschen auch wieder mehr trendy und in dem Bewusstsein der Menschen?
Ich glaube, es ist ein Dauertrend, weil es einfach schon immer den Menschen gut getan hat. Das gibt ja schon wirklich älteste Quellen, ja, dass Natur wichtig ist. Schon die griechischen Philosophen haben das beschrieben. Mhm. Und was du, glaube ich, beobachtest, ist natürlich die Thematik, dass viel unseres Lebens ja einfach Technik geprägt ist und dadurch auch Technik getrieben. Die Beschleunigung, die wir empfinden, ist Technik getrieben. Und die eine Bewegung bewirkt ein Mehr von der anderen Bewegung. Das heißt, je mehr ich Beschleunigung empfinde, habe ich auch das Bedürfnis nach Entschleunigung. Und in dem Zusammenhang spielt Natur eine riesige Rolle, eine wichtige Rolle, weil wir alle merken, einen Waldspaziergang, und das braucht man nicht irgendwie wissenschaftlich nachweisen. Mhm. Jeder hat es mal erlebt, dass man, wenn man im Wald spazieren geht, natürlich sich alles um einen beruhigt, in einem selbst beruhigt. Mhm. Und in dem Zusammenhang würde ich sagen, ja, ganz klar, Natur ist immer schon wichtig gewesen, wird zunehmend wichtiger in dem Maße, in dem wir auf der anderen Seite den Druck spüren, die Beschleunigung spüren, die Geschwindigkeit spüren, das immer schneller werdende, auch optisch gesehen. Also ich meine, wenn man sich einfach anguckt, wir alle leben inzwischen mit Handys. Ja. Ich werde davon morgens geweckt, man guckt da drauf, die Sequenzen, die Sequenzen, in denen ein Videosnippets gezeigt werden, werden immer schneller. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist in den letzten 20 Jahren von 12 auf 8 Sekunden gesunken. Das sagt was. Wir brauchen Ruhe. Mhm. Und das ist ja auch immer mein ganz großer Appell, und da sind wir am Ende auch natürlich bei Papier, bei dem Thema Fokus. Wir können uns alle immer schwerer fokussieren, konzentrieren. Ja. Und Papier, Lesen auf Papier, fokussiert, entschleunigt, ermöglicht uns, ja, aber Konzentration.
Das ist eigentlich ganz schön jetzt nicht, ist unser Thema nicht unbedingt Achtsamkeit, aber es gehört ja irgendwie, wenn wir von Landlos sprechen und
ja, und wenn wir gehört über, irgendwie dazu. Über unser Podcast sprechen, über
Ja, aber generell, also jetzt bleiben wir bei dem Waldspaziergang. Also wie lange ich eigentlich brauche, bis ich den Wald so wahrnehme, wie er ist und nicht tausend Gedanken im Kopf habe, also wirklich auf das auch konzentrieren, was ich wahrnehme. Da meine ich nicht peripheres Vogelgezwitscher oder sonst irgendwas, sondern wirklich den Moment so wahrzunehmen. Also ich merke das ja immer vom Tag noch. Wie viele Gedanken einen durch den Kopf hämmern, habe ich das, muss ich das, wie ist da, was mit da, bis ich dann wirklich bewusst sage, es läuft ein kleines Männchen durch meinen Schädel durch, der die Gedanken einfach zur Seite schiebt und ehrlich mal das wahrnimmt, was er gerade erlebt. Also ich finde, das ist schon ein Thema. Uns fällt immer schwerer auch, diesen Moment dann auch so zu erleben, wie er ist. Also mir geht es jedenfalls so. Ich brauche bestimmt 20 Minuten, wenn ich abends mit dem Hund eine größere Runde gehe, bis ich dann wirklich mich auch auf das konzentriere, was im Wald passiert, um diese ganze Schönheit halt wahrzunehmen. Durch den Buchenwald habe ich, die ist ja ganz bewusst, ja. Also vom Frühjahr, wo alles kahl war, jeden Abend, wie viel grüner die Buchenwälder geworden sind in Brandenburg und so weiter und so fort, ist schon ein Thema, finde ich, total. Und wenn dann natürlich so ein Produkt so unterstützt, weil ich finde es so wichtig. Alles, was du vorhin aufgezählt hast an Digitalmedien, sind passiv konsumierte Medien. Ne? Ich lasse mich halt berieseln. Da nehme ich was in die Hand. Wenn ich vielleicht einen schönen Text habe, entstehen zusätzlich zu den Bildern, die ihr schon liefert, noch eigene Bilder im Kopf. Ja, und das finde ich halt so wertvoll an so einem Printprodukt.
Ja, und es macht ja auch was, ob du etwas in die Hand nimmst, genau. Ob du Papier in der Hand hast. Also ja. Es ist auch wirklich ja erwiesen, dass in dem Moment, wenn du einen Text auf einer Papierseite liest, hast du gleichzeitig auch eine Verortung des, wo habe ich was gelesen? Das macht uns oder versetzt uns in die Lage, es uns auch besser zu merken.
Ja.
Das, man weiß nicht genau warum, aber es ist so. Wir haben auch im Vorgespräch schon einmal drüber gesprochen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum die Schweden gerade wieder die Schulbücher in die, in die Klassenzimmer zurückholen, weil sie festgestellt haben, die Kinder können sich nichts mehr merken. Ja. Die müssen lesen.
Ja.
Also auch ihr, die ihr uns jetzt hier draußen zuhört, gebt euren Kindern Bücher.
Das ist, glaube ich,
gebt ihnen
ganz,
Zeitschriften
ganz
und nehmt sie wieder selber in die Hand. Wir müssen wieder lesen lernen, und zwar lesen auf Papier, Konzentration auf Texte. Das ist ganz wichtig, sonst verstehen wir die Welt nicht mehr.
Ja, absolut. Nee, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Für mich wäre aber auch wichtig, weil wir das auch so in der Gesellschaft immer wieder hören, Stadt oder Land, ach die Dörfler, und die Dörfler sagen, ach die Städter. Ich finde, es reicht ja schon für uns. Ich meine, das Stadtleben ist ja nicht per se ein schlechtes Leben. So, und wir haben ja auch grüne Gegenden bei uns, oder wenn man an der Isar ist oder so und Natur hat. Ich finde, so diese Stadtplanung, ja, die wir aus den letzten Jahren kennen, ob das so in die richtige Richtung geht, frag ich mich manchmal, ob das nicht schon ausreicht, wenn wir als Städter unsere Stadt mal so ein bisschen entsiegeln wieder und aus großen Parkplätzen vielleicht mal, es gibt ja auch totale Vorreiterstädte.
Kopenhagen.
Ja, zum Beispiel. Oder die dann auch per Bürgerentscheid.
Münster übrigens auch.
Genau, die dann sagen, nee, wir wollen diesen Parkplatz nicht mehr, sondern wir machen da draus jetzt eine Entsiegelung und eine schöne grüne Fläche für alle. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in der Stadt genau dagegen stimmen würde unbedingt. Also,
ich glaube, das ist ganz schön verrückt, dass wir da alle so ein bisschen schizophren auch sind. Also frag mal einen Städter, dass, wenn Parkplatz. Du diskutierst, dass du vielleicht Parkplätze wegnehmen möchtest. Huiuiuiuiui.
Ja. Aber das ist eher der Grund, nicht in die Stadt zu ziehen. Ich damals meine, muss ich
das da, verstehe ich
da,
auch.
Ja.
Aber das nervt der Städter auch. Mich nervt es auch, wenn ich in der Stadt
bin. Und du kommst dann irgendwie von Hamburg abends dann über 3 Stunden da an und musst eine Dreiviertelstunde Parkplatz suchen in der einigermaßen Umgebung. Da bin ich schon durch. Da würde ich am liebsten wieder nach Hause fahren. Und das war's für mich.
Ja. Ja, aber ganz interessant, weil, also, ich diskutiere das auch häufig mit meiner Familie, die ja auf dem Land lebt. So, mein Bruder und meine Nichten leben noch in dem Dorf, wo ich auch herkomme. Und die sagen immer, wir können nicht ohne Auto, weil bei uns fährt der Bus
das
einmal
ist
in der Stunde.
Ja.
Das ist richtig.
Und insofern ist es natürlich auch immer so ein bisschen, kann das leicht sagen. Ich kann mir ein Auto mieten, ich habe diese Autoshare-Apps und das geht ganz einfach, wenn ich hier in Hamburg bin, ja. Und ich glaube, da muss man einfach am Ende, es sind unterschiedliche Lebenswelten und trotzdem ist nicht das eine gut und das andere schlecht, sondern es kann einfach beides nebeneinander sein. Und ich genieße beides übrigens.
Ja.
Also ich finde das toll, in beiden zu leben. Ja, du ja auch, genau.
Ich finde, man kann einfach vielleicht ein bisschen Land in die Stadt holen und noch ein bisschen Stadt in die Land, weil die Nachteile auf dem Land werden ja auch immer wieder zitiert. Ne? Schlechte Anbindung an medizinische Versorgung ist schlecht, vielleicht im Alter, der Weg zur Arbeit, keine Ahnung, dann die Kinderbetreuung und.
Ja.
So die Nachteile, die über Stadt gesprochen werden. Vielleicht kriegt man es ja irgendwann mal hin, dass sowohl das Landleben irgendwie schön ist, auch für die in der Stadt sind, vielleicht wieder attraktiver zu machen und auch das Stadtleben irgendwie attraktiver zu machen. Aber gut, das ist ja kein Stadtplanungspodcast, Marc, ne?
Weiß ich nicht, du machst es gerade vielleicht sagen, keine Ahnung.
Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt hier gerade ganz gesellschaftspolitisch.
Politisch engagieren?
Also wir sind bei Landlust übrigens unpolitisch. Also
ja, ich weiß, ich weiß.
Wir kommen jetzt aufs Glatteis.
Ich höre schon auf.
Sinja, persönlicher Abschluss. Was war in der Zeit, seitdem du die Chefredaktion der Landlust führen darfst, was war deine persönliche Highlight-Ausgabe? Gibt es da überhaupt eine oder sagst du, jede Ausgabe ist ein Highlight? Weil steckt ja immer viel Arbeit drin und viel Liebe zum Detail.
In der Tat, ich habe keine Highlight-Ausgabe. Es gibt so Geschichten, die dann hängen bleiben. Also oder so Momente, wo du sagst, das erste Titelbild, wir machen jetzt die Jubiläumsausgabe, die ist gerade wunderschön. Also die ist so ein Herbstrausch, ganz, ganz toll. Ich liebe es ja selber, Hefte zu erfinden oder neu zu konzipieren. Mhm. Und als wir zum Beispiel die Landlust-Edition entwickelt haben, unser Heft, das jetzt irgendwie ganz besonders hochwertig ist und so in Bildern schwelgt, das hat total viel Freude gemacht. Ich liebe es aber auch so, wir haben ja auch sehr viele Sonderhefte, weil wir ja auch versuchen, so Spezialinteressen zu bedienen. Also ich weiß zum Beispiel, für mich ist es immer wieder ein Highlight, das Weihnachtssonderheft zu machen, weil ich das auch so besonders finde, dass wir mit so einfachen Dingen basteln und es braucht so wenig, um dann irgendwie viele Ideen zusammenzubinden und einfach ganz viel Weihnachtsstimmung zu machen. Das ist so toll. Also wenn man dann so ein Heft in die Hand nimmt, vielleicht ist das so ein bisschen das Highlight jedes Mal, wenn so ein Heft neu auf meinem Tisch liegt. Wir kriegen die immer so ein bisschen, bevor alle anderen ja. sie haben. Das ist immer ein sehr besonderer Moment. Und da habe ich auch immer ein bisschen Bauchkribbeln, weil ich dann irgendwie die Seite aufschlage und denke so, oh, ist es so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe? Ist nicht jedes Mal so. Manchmal ist man wirklich total überwältigt und denkt so, oh, ist ja viel besser noch, als ich dachte. Manchmal auch nicht, aber...
Gibt es dann auch so die Situation, wo du sagst, mega, das ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann ist es aber, wird das dann von den Leserinnen und Lesern nicht so angenommen? Gibt es sowas auch?
Klar, es gibt immer mal wieder so Hefte, wo du so denkst, oh, das war so ein tolles Heft. Und das kann ich gar nicht verstehen, dass es nicht noch viel besser verkauft hat. Ja. Ich glaube, wenn einer von uns wüsste, woran es dann am Ende gelegen hat, dann hätten wir alle schon irgendwie einen kleinen Goldesel zu Hause. Ja. Aber das ist halt einfach so. Und am Ende ist es immer wieder das Ringen um, was treibt uns gerade, was ist das, was uns gerade fasziniert und wie dringen wir am Kiosk in den 3 Sekunden zur Käuferin durch. Die Abonnentin liebt uns sowieso, aber die 3 Sekunden am Kiosk.
Ja. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Sinja.
Okay.
Mal losgelöst von der Technik, wie ihr das Heft macht. Wenn du dir die Rubriken anguckst, was sind die, die du auch mit nach Hause nimmst und sagst, mit meinen Töchtern bastel ich heute mal, wie ihr es jetzt im Heft habt, eine Mosaiksteinplatte, weil du sagst, ich bin der Bastler. Oder ist es das Kochen? Oder sagst du, Kochen ist toll im Heft, tolle Rezepte, aber ich koche eigentlich nicht.
Ich bin die Bäckerin. Ich backe. Es gibt eine ganz tolle Schokotorte, Schoko-Orangentorte, die wir machen und die wir im Heft hatten. Die ist super. Wir haben ein ganz tolles Waffelbooklet gehabt mit salzigen und süßen Waffeln. Das liebe ich, das ist meins. Ich liebe auch unsere Rezepte. Die gebe ich aber meinem Mann, der kann deutlich besser kochen als ich. Cool. Das ist super. Und ich lese wirklich gerne die Landlust. Also ihr habt es ja gerade gemerkt, also ich finde diese Geschichten von Menschen einfach ganz toll.
Aber es gibt bestimmt noch Sachen, die du liest, die außerhalb des Landlustkosmos stattfinden. Wenn du da in dich gehst, was wäre das? Bücher, andere Zeitschriften?
Zeitschriften, da muss ich sagen, da habe ich ja so eine Deformation professionell. Das ist einfach, ich kann die nicht lesen und genießen. Wobei, stimmt auch manchmal nicht. Also Flow lese ich zum Beispiel manchmal wirklich voller Genuss. Mhm. Es gibt so die eine oder andere, da bin ich dann manchmal auch ganz Leserin. Nee, aber ich lese ganz viele Bücher, ich höre viele Podcasts. Ich mag Stille, ehrlicherweise sehr, sehr gern. Mein Leben ist viel Reden und ich finde es ganz toll, einfach still zu sein. Und mache dann einfach manchmal so Sachen, dass ich irgendwelche Dinge ausmale oder so vor mich hinkritzel, solche Sachen mache. Und ich höre, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Ich bin eine Hörerin und lese gerne Bücher.
Schön, Marc. Liest du auch Bücher eigentlich? Was liest du denn gerade, Marc, für ein Buch?
Also ich muss erstmal die Frage beantworten, ob ich Bücher lese und dann darfst du mich erst fragen, ob ich, wenn ich sage, ich lese gar keine Bücher, dann...
Ja, dann ist die zweite Frage mit beantwortet.
Ich lese tatsächlich zu wenig Bücher, weil die Zeit, ich finde die Zeit einfach nicht.
Ja, das ist ja ein Thema.
Kinder, Hund, zwischen München und Brandenburg pendeln, da bleibt einfach definitiv zu wenig Zeit für solche Sachen. Aber ich lese schon gerne Bücher, aber zu wenig.
Stichwort Zeit nehmen, Sinja. Du bist ja jetzt auch mit der Flow, da geht's um Achtsamkeit. Jetzt haben wir über Entschleunigung gesprochen, über Entschleunigung durch die Natur, auch durch euer Magazin. Wenn du uns einen Tipp geben könntest, so am Tag mal 10 Minuten zu entschleunigen. Jetzt mal losgelöst von dem Magazin, das jetzt sicherlich alle, die uns hören, kaufen werden und lesen werden. Was wäre so ein Tipp von dir zu sagen, das wäre was, wo man wirklich mal kurz 10 Minuten entschleunigt?
10 Minuten nur.
Ja, das war jetzt mal so eine Hausnummer, die ich einfach mal so rausgehauen habe.
Ist ja realistisch wahrscheinlich. Ist ja
Zeit knapp.
Ne? Ja, genau. 10 Minuten kriegt man immer irgendwie rein. Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin eine ganz große Freundin von Stille, von sich selber zuhören. Ja, ich würde immer sagen, meditieren.
Meditieren?
Meditieren. Ja, ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, in diesen lauten Zeiten das nach innen hören zu lernen. Und Meditation und das, also ich meine, viele haben ja dann Vorurteile, nachdem das muss ich mir in irgendeinen komischen Sitz setzen und irgendwelche seltsamen Klänge hören.
Ja, was ist denn dann für dich das Meditieren? Also wenn ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen soll. Soll ich mich jetzt irgendwo auf meinen, irgendwo hinsetzen?
So geleitete Meditation. Du kriegst so überall geleitete Meditation.
Ja, das, will ich das? Will ich eine geleitete Meditation?
Atemübung. Ja, da
bin ich immer nicht still mit mir.
Ich mache sowas. Ich mache das. Also, aber ich bin inzwischen auch ein großer Fan von einfach, ist auch ganz interessant, sich mal hinzusetzen. Und stell dir einen Wecker 10 Minuten wäre schon ganz schön sportlich dann. Ja. Also versuch mal erstmal 5 Minuten, weil das wird man kaum aushalten. Die Zeit wird sehr lang. Und dann hör mal zu. Und dann versuch mal zu hören, was du hörst, zu fühlen, was du fühlst. Es ist schon ganz interessant, wenn man den Menschen sagt, spiel mal in dich hinein, kannst du spüren, wie du sitzt. Oder lauf mal, wenn du so lange nicht sitzen kannst.
Und dich
kannst,
mal auf dich zu konzentrieren.
Geh mal barfuß durch deine Wohnung.
Das ist übrigens ja auch Kindheitserinnerung, ne? Barfuß durchs Gras zu laufen, durch ein feuchtes Gras, das macht ja auch keinen Spaß.
Genau. Und also jetzt sind wir bei der Natur. Schau mal, wenn du dich wirklich entspannen willst und wenn du in der Natur draußen bist, dann geh doch jetzt, es ist Sommer, barfuß und einmal schön durchs Gras gehen. Und auch wenn es nicht Sommer ist, sondern Herbst ist vielleicht schon. Und auch im Winter übrigens ganz interessant, mal mit barfuß durch die Kälte zu gehen, ist auch eine interessante. Ja. Also dieses Kälte-Wärme erfahren, spüren. Ja. Ich glaube, das spüren. Ist echt eine total tolle Entspannung. Und ansonsten finde ich auch ganz wunderbar auf Spotify Beats to Think. Das ist so eine Musik in ganz spezieller Pulsfrequenz, die wahnsinnig entspannt ist.
Echt?
Ja.
Hast du gar kein Spotify, ne?
Doch. Habe ich.
Weißt du nicht,
ja, das habe ich.
Wahnsinn.
Habe ich tatsächlich. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich bei mir auf der Dachterrasse, auf der kleinen, ganz kleinen Dachterrasse sitze, wir haben so einen Turm und da sind Turmfalken. Da habe ich mich schon mal dabei erwischt, wie ich da bestimmt eine Viertelstunde beim Flug der Turmfalke zuschaue.
Super. Sehr
und die machen auch so schöne Geräusche und dann fliegen die hin und her und üben da ihre... Alles klar, Marc, ich sehe schon.
Nee, toll.
Marmelade einkochen wäre übrigens auch noch sowas.
Ja, das ist echt...
Mit den Kindern?
Ja, finde ich super.
Mit den Kindern ist nichts entschleunigend, glaub mir.
Marmelade.
Also jedenfalls nicht in dem Alter...
Kommt auf das Alter an.
Ja, genau.
Genau.
Ja, ja, cool. Probiere ich aus. Marc guckt mir
ganz aus. Nein, ich muss sagen, als wir mit Jessica übers Kochen gesprochen haben, hast du ja auch das Rezept vom Cover ja 1:1 nachgekocht.
Das stimmt.
Ja. Also, nee.
Ja, du hast vorhin gesagt, dass du gerne kochst. Ja.
Ja, ich bin tatsächlich auch, ich backe tatsächlich auch lieber. Vielleicht liegt es daran, dass man sich beim Backen einfach genau an das halten muss, was vorgegeben ist, weil sonst geht dein Kuchen nicht vernünftig auf und so.
Sag mir, also, was ich tun soll. Das finde ich auch ganz wunderbar, dass man mir keine Flexibilität lässt. Ja.
Genau, da muss ich nicht groß nachdenken. Das machen. Deswegen backe ich lieber und für mich ist Kochen eher eine Herausforderung.
Warum hast du mir noch einen Kuchen gebacken? Das sehe ich auch schon wieder.
Denken wir drüber nach.
Er backt jetzt ein Brot. Ich habe ihm ein Brotbackheft mitgebracht.
Ja, gut. Dann haben wir hier gleich wieder was für unsere
Digitalkanäle.
Und dann am besten gleich noch Sauerteig und dann fängst du noch an, so einen Sauerteig zu füttern.
Erst, anzusetzen erstmal. Das ist nichts für ihn. Das ist zu komplex.
Ich probiere es aus.
Ja, wir sind gespannt.
Ich probiere es aus. Also ich fand es toll.
Das ist mega Sinn, ja.
Also ich fand es total spannend.
Ich fand
es spannend, mehr über das Heft zu erfahren.
Und das, über die Person.
Ja, also wirklich, wirklich toll. Und ich glaube, das kam mal wieder echt gut rüber, was da für Menschen am Werk sind, die ein Magazin machen. Ich glaube, das haben wir ganz gut transportieren können. Oder vor allen Dingen du, Sinja, dafür danke. Schön, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Komm, magst du noch was sagen? Es gibt keine Spitze.
Ich weiß das nicht.
Mir wurde gesagt, ich soll ein bisschen netter sein.
Wer hat das?
Ja, sag ich nicht.
Das ist nicht notwendig.
Ich
habe privaten Coach, ich kann alles aufarbeiten.
Marc klammert sich gerade an den Tisch fest.
Ja, ich wollte mich festhalten, wenn irgendwas kommt.
Was ist das nicht der Moment, wo ich unauffällig gehen soll?
Nein, in keinster Weise.
Ich halte mich jetzt auch zurück.
Also sind ja auch von mir nochmal vielen, vielen lieben Dank, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die konnten deinem tollen Vortrag damals nicht lauschen, ja, und jetzt verstehen sie noch viel, viel mehr, was die Landlust ausmacht und jeder, der vielleicht früher am Regal, am Zeitschriftenregal vorbei ist und der Landlust noch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, der sollte zumindest mal zur Jubiläumsausgabe gucken.
Lohnt sich unbedingt.
Möchtest du noch sagen, wann wir die am Kiosk sehen dürfen?
So, jetzt hast du mich. Die Jubiläumsausgabe kommt, wenn ich das richtig erinnere, am 15. August. Moment mal, das müsste doch hier drin stehen, oder?
Ja.
Kennen Sie Ihr Heft. So, Moment.
Perfekt, das heißt, wenn ihr uns hört, dann könnt ihr schon ans Regal gehen.
Süß.
15. August.
Ja. Top. Trommelwirbel, würde ich mal sagen. Ey, mega Sinn.
Ja.
Wir können den Leuten nur sagen, geht ans Regal, guckt euch die Landlust an, verliebt euch in die Landlust.
Und auch wenn ihr in der Stadt wohnt. Es lohnt sich wirklich.
Gerade wenn ihr in der Stadt
wohnt. Ja,
aber nehmt uns nicht den Lebensraum auf dem Land weg, wenn ihr dann alle aufs Land kommt. Dann
nein, da müsst ihr, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber auch nochmal dieses, schaut mal auf die Natur.
Ja.
Vielen lieben Dank. Das ist auf jeden Fall.
Ganz
Natur lohnt sich immer.
Ja, genau.
Genau.
Carsten, für
vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Uns eine große
uns auch.
Freude.
Das war toll.
Ja, mega.
Ja. Okay, Marc, siehst du. War doch alles gar nicht schlimm. Jetzt haben wir uns verabschiedet. Jetzt nehme ich dich an die Hand. Du musst dir keine Sorgen machen, keine Angst haben. Ich bringe dich jetzt hier aus diesem Großstadtdschungel raus, setze dich in dein Flugzeug und bist in ein paar Stunden wieder draußen auf dem Land. Okay? Und ihr da draußen, denkt immer dran.
Print is not dead.